NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der vergangenen Woche aus dem Abendjournal mit Daniel Kaiser. Hallo, und darum geht's heute. Keine Angst vorm Ohnsorg. Theaterspaß ohne plattdeutsches Abitur. Der Rausch der Geschichte. Ken Follett stellt in Hamburg seinen neuen Wälzer vor. Politiker-Ikone im Bild. John F. Kennedy-Ausstellung in der Hafen City. Und Beten in der Tiefgarage. Warum so viele Hamburger Moscheen nicht aus den Hinterhöfen herauskommen. Der Weihnachtswahnsinn unterm Tannenbaum, der ist jetzt auf der Bühne zu sehen im Ohnsorgtheater. All Your Weather, alle Jahre wieder, so heißt das neue Stück im englischen Original vom Komödien-Superstar Alan Ackburn. Carrie Rügemer war fürs Abendjournal bei der Premiere dabei. Carrie, wie lustig ist denn dieses Weihnachten?
Also ich fand es sehr lustig. Linda und Nico haben ihre ganze Familie eingeladen. Die wollen sich natürlich alle von der besten Seite zeigen. Und das geht gründlich schief. Unterschwelliges Gezicke, Kochstress, faule Männer, die lieber vor der Glotze rumhängen oder Kinderspielzeug ausprobieren. Und natürlich jede Menge Alkohol. Das führt zu vollkommen enthemmter Stimmung, die dann echt nachher sehr stark zu wünschen übrig lässt. Und dann ist da auch noch Onkel Bernhard, der alle mit seinem total öden, aber alljährlich in epischer Länge aufgeführten Puppentheater massiv auf die Nerven geht. Also kein Wunder, dass die Aufführung dann komplett eskaliert.
Das ist halt Tradition, Onkel Bernhard und sieben Puppen. So! Bom, zack, krabum! In dämliche, intolerante, snottrige, dickfällige, Holmul!
Man hört ja, das Ganze ist auf Plattdeutsch und Carrie, du kannst gar kein Plattdeutsch, du kommst aus Köln. Also du bist ein Kölsche Mädchen und du kannst überhaupt gar kein Plattdeutsch. Hast du das denn verstanden, was da passiert ist?
Der Kölner sagt, alles wird Jod. Und so war es tatsächlich, obwohl ich ehrlich gesagt ziemlich große Bedenken hatte. Ich habe mich da reingehört. Am Anfang hatte ich noch Schweißausbrüche und habe gedacht, nee, das geht gar nicht. Aber binnen weniger Minuten hat das wirklich total gut geklappt und ich habe mich schlapp gelacht. Bis auf ganz wenige Worte habe ich den Humor der Dialoge voll mitbekommen und es war ganz selten, dass ich mal irgendwie einen Satz gar nicht oder falsch verstanden habe.
Und was war das zum Beispiel?
Das Beste war der Satz, ich komme just von der Kark. Da war ich in dem Moment dann doch ein bisschen verwundert, wen interessiert es, ob jemand gerade vom Klo kommt.
Oh Gott.
Zum Glück war Cornelia Ehlers vom Ohnsorgtheater an meiner Seite. Die hat mich dann aufgeklärt.
Ich komme just von der Kark, heißt, ich komme gerade aus der Kirche.
Kark heißt Kirche, das muss man wissen.
Das muss man tatsächlich wissen. Wie ist denn das Stück beim Publikum angekommen?
Sehr gut, obwohl ich den Premierenapplaus ehrlich gesagt sehr verhalten fand. Aber es wurde trotzdem sehr viel gelacht. Ein umgestürzter Weihnachtsbaum, schon vor der Bescherung ausgepackt und aufgerissene Geschenke, der durchgeknallte, latent aggressive Onkel Harry und eben vor allem Onkel Bernhards Puppentheater, das Darsteller Oskar Kittelhut tatsächlich mit Marionetten und vollem Einsatz auf der Bühne durchgezogen hat, das war zum Brüllen komisch. Die Zuschauer waren total zufrieden. Die meisten können übrigens gar kein Platt.
Kann zwar kein Platt, aber das war toll, war richtig toll.
Hervorragend, ganz toll. Wirklich schöne, fröhliche Stimmung. Die Schauspieler waren für mich überzeugend dabei. Sehr schön.
Sehr gut. Realistisch auch sehr, wie das in Familien manchmal so zugeht zu solchen Feiertagen.
Ja, ich verstehe das schon. Also nicht alles, einige Sachen waren sehr, sehr schnell. Aber der Gesamtzusammenhang ist kein Problem, das kriegt man mit.
Dem kann ich mich absolut anschließen. Ich hatte wirklich große Bedenken, dass ich auf Platt nichts verstehe. Mhm. Hab ich aber. Also, auch die Leute, die kein Platt können, keine Angst vorm Ohnsorgtheater, wenn dort Platt gesprochen wird. Das löbt.
Keine Angst vorm Ohnsorg, das macht wirklich viel Spaß. Das neue Stück heißt All Your Weather und läuft noch bis zum 6. Januar. 1160 Seiten Spannung. Keiner schreibt über Geschichte so aufregend wie Ken Follett. Millionen haben ja die Säulen der Erde verschlungen, dieses Kathedralenbuch. Jetzt war der Bestsellerautor bei uns in der Stadt, um in der Leishalle seinen neuen Roman vorzustellen, Das Fundament der Ewigkeit. Er kann es einfach. Ken Follett macht aus historischen Fakten ein spannendes Drama, das man einfach nicht weglegen kann. Allein der erste Satz: Wir hängten ihn vor der Kathedrale.
That is to set a tone. It tells you that we're talking about a period of history when there was a lot of killing.
Da wird schon mal der Ton vorgegeben. Man weiß sofort, dass es sich um ein brutales Kapitel der Weltgeschichte handelt und dass es eine religiöse Zeit war. Die Idee, die mich zu diesem Buch brachte, war, dass Königin Elisabeth die erste war, die einen richtigen Geheimdienst hatte, als die mächtigsten Menschen in Europa sie töten wollten.
Who protected her from assassination at a time when all the most powerful people in Europe wanted to kill her.
Nach der Reformation drohen im 16. Jahrhundert überall in Europa Glaubenskriege. Maria Stuart im Gefängnis, die Verfolgung der Hugenotten in Frankreich, die Vernichtung der spanischen Armada. Weltgeschichte wie in einem Rausch. Und man ist mittendrin mit der Hauptfigur Ned, die wie ein James Bond des 16. Jahrhunderts für die eine gute Sache kämpft.
What's important about the 16th century is that was the first time anybody said, let's all try to live together.
Das Wichtigste an dieser Epoche ist, dass zum ersten Mal jemand sagte, lasst uns einfach zusammenleben. Zum ersten Mal in der Geschichte ist damals von religiöser Toleranz die Rede. In meinem Buch geht es letztlich um den Beginn der Religionsfreiheit.
Morde, Intrigen, Verrat, Seeschlachten und auch ein bisschen Sex. Man verschlingt das Buch. Noch ein Kapitel, da ist es schon spät in der Nacht. Egal, kaum zu glauben. Ausgerechnet Ken Follett konnte in der Schule mit Geschichte nichts anfangen.
No, I was bored. I used to think, why do I have to know about all these dead people?
Ich habe mich gelangweilt und habe mich immer nur gefragt, warum ich über diese ganzen toten Leute Bescheid wissen musste. Geschichtslehrer sprechen häufig gut über mich und empfehlen ihren Schülern, wenn sie so 15 oder 16 sind, meine Bücher.
History teachers say very nice things about me.
Und es kommt auch vor, dass ich von einem Erwachsenen höre, der sagt, ich habe ihre Bücher gelesen und bin jetzt Archäologe oder Geschichtsprofessor.
Ken Follett, dieser feine Herr, elegant bis in die Fingerspitzen, wie ein Model aus einem Otto-Katalog für englische Lords. Er ist heute nicht zum ersten Mal in Hamburg und er mag die Stadt.
Alle Briten meiner Generation kennen Hamburg, weil die Beatles hier waren. Als ich Teenager war, wussten viele nicht, wo Paris liegt, aber Hamburg kannten sie alle, wegen der Beatles.
Das Fundament der Ewigkeit, der neue Roman von Ken Follett, das ist unser Abendjournal-Buchtipp. Das Buch ist bei Lübbe erschienen, hat 1160 Seiten und kostet 36 Euro. 100 Jahre wäre er in diesem Jahr geworden. John F. Kennedy, bis heute eine der politischen Ikonen Amerikas. Gerade vor ein paar Wochen erst wurden tausende bisher geheime FBI-Akten über seine Ermordung freigegeben, die allerdings wenig Neues zutage brachten. Im Amerika-Zentrum in der Hafen City zeigt eine Ausstellung das Leben von JFK. Danny Marquez Masalo.
In Deutschland macht dieser Satz Kennedy unsterblich.
I take pride in the words. Ich bin ein Berliner.
Ganz schüchtern wirkt der einmal mächtigste Mann der Welt mit 20 auf einem Familienporträt, umgeben von seinen 8 Geschwistern. Er steht im Hintergrund an der Wand und wirkt nicht so wie einer, der mal über Krieg und Frieden entscheiden wird.
Make him your selection in the Senate election. He'll do more for you and me.
Ein Wahlkampfsong, der 1952 im US-Bundesstaat Massachusetts im Radio rauf und runter gespielt wird. Ein Bild zeigt den jungen, elegant gekleideten Mann, wie er auf der Motorhaube eines Autos steht. Im Vordergrund Minenarbeiter. In krassem Kontrast zu JFK, mit verrußten Gesichtern und Bauarbeiterhelmen. Es sind solche ungewöhnlichen Perspektiven, die die Ausstellung zu etwas Besonderem machen.
Come on and vote for Kennedy, vote for Kennedy, and we'll come out on top.
8 Jahre später setzt sich Frank Sinatra persönlich für JFK ein. Eines der interessantesten Bilder der Ausstellung im Amerika-Zentrum zeigt Kennedy und Richard Nixon in einem Fernsehstudio. Kennedy sieht gut aus, mit maßgeschneidertem Anzug und seinem berühmten Filmstar-Lächeln. Richard Nixon ist verschwitzt. Sein Anzug ist zu groß. Die Wahl gewinnt Kennedy, wenn auch denkbar knapp.
Happy Birthday, Mr. President.
Die meisten der Bilder wurden von der Kennedy Presidential Library in Boston zur Verfügung gestellt. Und so zeigen die Fotos nur eine Frau in JFKs Leben, Jackie. Bei seiner Deutschlandreise im Juni 1963 trägt sie ein elegantes weißes Kleid, um den Hals eine edle Perlenkette.
Berlin gehört zur freien Welt. Diese Parole stammt von John F. Kennedy, der es sich nicht nehmen ließ, sie persönlich durch seinen triumphalen Besuch in Berlin zu bekräftigen.
Heißt es damals in der Tagesschau. Immer mit dabei in diesen Tagen ist der Hamburger Fotograf Ulrich Mack. 12 Fotos hat der mittlerweile 83-Jährige aus seiner privaten Sammlung zur Ausstellung beigesteuert.
So, Ulrich Mack hatte immer 6 Leica-Kameras mit verschiedenen Brennweiten dabei. Er hat sie sich um den Hals gehängt, deshalb konnte er schnell verschiedene Perspektiven erfassen.
Sagt Professor Andrew Sola vom Amerika-Zentrum. Fünf Monate nach seinem Besuch in Deutschland ist Kennedy tot.
Der heimtückische Mord am 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, John Fitzgerald Kennedy, hat die amerikanische Nation wie ein Schock getroffen.
Es sind die verstörendsten Bilder der Ausstellung. Jackie Kennedy hält den Kopf ihres verwundeten Mannes in den Armen. Ein Farbbild, das verschwommen ist und so die Verwirrung und Hektik der Situation an diesem Tag in Dallas einfängt.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Die Ausstellung im Amerika-Zentrum zeigt den Menschen hinter dem Mythos Kennedy. Mal zusammengesunken auf einem Stuhl, mal strahlend bei einem Ball. Es ist tatsächlich so, als komme man der Legende näher.
Die knapp 100 Bilder der Ausstellung können Sie noch bis zum 22. Dezember im Amerika-Zentrum sehen. Etwa 50 Moscheen gibt es hier in Hamburg. Nur drei wurden auch als solche gebaut. Die iranische Blaue Moschee an der Alster, die Fasle Oma Moschee in Stellingen und die neue Bergedorfer Moschee. Die anderen sind umgebaute Lagerräume, Fabrikhallen, Wohnhäuser, ehemalige Kirchen. Wie betet es sich in einem Provisorium? Peter Helling hat die Al-Nur Moschee in St. Georg besucht.
Das Gebäude sieht aus wie eine Tiefgarage und ist auch eine. Zumindest links gibt es noch eine betonierte Einfahrt. Rechts von der Eingangstür ist ein hell erleuchteter Handyladen. Der graue Klinker ist keine Augenweide. Hinter der hässlichen Fassade verbirgt sich ein religiöses Zentrum Hamburgs.
Im gleichen Gebäude ist eine albanische Moschee, eine pakistanische Moschee und eine arabische Moschee, das ist Al-Nur.
Daniel Abdin ist Leiter der Gemeinde. Al-Nur, das bedeutet eigentlich Licht auf Arabisch. Dieser Ort ist aber vor allem eines, dunkel. Statt einer Moschee parkten hier bis vor 24 Jahren Autos.
Im Winter sehr kalt und im Sommer sehr stickig.
Gleich hinter dem Eingang führt eine Treppe nach oben zum rituellen Waschbereich. Ein paar Schritte weiter runter und auf einem kleinen Absatz stehen einige Paar Schuhe. Daniel Abdin zeigt hinein in den kargen Raum, wo zu jeder Zeit Betende sitzen.
Es ist der Hauptgebetsraum. Es ist ungefähr 500 Quadratmeter groß. Das sind ganz tiefe Decken, ganz viele Säulen. Es hat absolut einen Tiefgaragenstellplatzcharakter. Und das haben wir provisorisch in den Jahren umgewandelt, so dass man einen Hauch von Religiosität spürt.
Das fällt erstmal nicht leicht. Für ein bisschen Atmosphäre sorgt der große Teppich mit den arabischen Mustern. Die Betonpfeiler sind hellgrün angestrichen.
Diese ganzen Provisorien, die meisten Moscheen in Deutschland halt da an Probleme und Defizite haben, schränkt ein natürlich. Es ist bedrückend.
Einzelne Gläubige im trüben Neonlicht lesen im Koran. Der Blick geht nach Südosten, Richtung Mekka.
1993, vor 24 Jahren, da haben halt so 7 junge Libanesen die Tiefgarage gemietet, weil sie dachten halt, eine Tiefgarage ist kostengünstiger als jetzt halt dann ein richtiges Gebäude. Und so ist die Gemeinde seitdem halt gewachsen und mittlerweile platzt das aus allen Nähten.
Und genau das ist ein Problem. So manche leere Kirche würde vielleicht sagen, ein Luxusproblem.
Wir haben jeden Freitag mittlerweile hier fast 2.500, die zum Freitagsgebet kommen. Und deswegen beten wir in 2 Schichten.
Übrigens ausschließlich Männer.
Viele fragen ja, warum halt dann kommen die Damen am Freitag nicht? Ich meine, die Moschee eignet sich nicht mal halt für
die
Männer.
An anderen Tagen beten die Frauen hinter einer schweren Gardine. Kaum vorstellbar, wie sich hier die Menschen drängen. Daniel Abdin ist ein freundlicher Mann, aber er wird sehr deutlich, wenn es um die katastrophale Lage der Sanitäranlagen geht.
Stellen Sie sich mal vor, hier in der Tiefgarage, also wir haben halt 4 Toiletten. Und wenn 2.000 bis 2.500 Leute halt jeden Freitag kommen, ist der Druck ein bisschen zu groß.
Und lächelt dabei, als wolle er auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, hier sitzt jemand, der sich beschwert. Dabei hätte er Grund dazu. 2013 hatten die islamischen Religionsverbände alle Moscheen Hamburgs prüfen lassen. Das Ergebnis damals, nur die wenigsten Muslime können ihr Gebet in angemessenen Räumen verrichten. Der Wunsch an die Stadt war klar, in Würde beten zu können und nicht in Bruchbuden. Aber die Studie hatte kaum Folgen.
Nichts. Also seitdem hat sich nichts geändert.
Immerhin, 2018 bekommt die Gemeinde einen neuen Platz. Sie konnte eine ehemalige Kirche, die frühere Kapernaumkirche in Hamburg-Horn, erwerben. Die neue Moschee wird das Platzproblem nicht lösen mit ihren etwa 350 Plätzen. Außerdem ist Horn nicht eben mal um die Ecke von St. Georg. Trotzdem freut sich Daniel Abdin.
Weil ich denke auch, halt, dass wir die interreligiöseste Begegnungsstätte Deutschland werden. Also eine Teeküche werden wir für die Gäste machen, um Tee zu bereiten. Man man sagt halt sowieso, Liebe geht durch den Magen.
Also geht die Suche nach mehr Platz weiter. Aber die Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Deshalb wird es noch länger dauern, bis Geld und Grundstück passen. Al-Nur bedeutet Licht. Der Wunsch, aus der Tiefgarage in einen Gebetsraum mit Tageslicht zu kommen, der steckt schon im Gemeindenamen.
Und das war unsere Kulturwoche kompakt heute mit Daniel Kaiser. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.